SRF 2 Kultur.
Wer in diesen Tagen auf Amsterdams Museumsplatz am Rijksmuseum vorbeigeht, entdeckt über dem holländischen Nationalheiligtum eine Uhr, die allseits Neugier erweckt. Sie zeigt an, wie viele Tage, Stunden und Minuten noch vergehen müssen, bis die Niederländer ihren beliebtesten Kunstschatz wiedersehen können. Die Nachtwache von Rembrandt. Das Gemälde, das eine bewaffnete Bürgerwehr zeigt, ist nicht nur in Holland, sondern in der ganzen Welt hoch geschätzt. Über das neu renovierte Rijksmuseum in Amsterdam geht es in dieser Reflexesendung. Am Mikrofon Klaus Englert. Bis vor kurzem waren noch 50 Mitarbeiter des Rijksmuseums damit beschäftigt, sämtliche Bilder an ihren neuen Platz zu bringen. Denn am 13. April ist der Stichtag, an dem die Amsterdamer endlich wieder die Nachtwache in der Ehrenhalle des Rijksmuseums sehen können. Auf diesen Tag mussten sie ganze 10 Jahre seit der renovierungsbedingten Schließung der Kunstwalhalle warten. Allerdings dürfte so mancher Kunstliebhaber seine liebe Not bekommen, denn wer sich nach der Museumseröffnung an der alten Hängung orientieren möchte, wird Probleme haben. Taco Dibitz, Leiter der Gemäldesammlung, entschied sich nämlich dafür, sämtliche Epochen neu zu gliedern, von der Gotik über den Barock Rembrandts bis zum moderne Van Goghs. Mit einer einzigen Ausnahme, die Nachtwache verbleibt an ihrem prominenten Ort in der jetzt wunderschön renovierten Ehrenhalle. Wie die Nofretete im Berliner Neuen Museum ist die Nachtwache von weitem am Ende einer langen Raumflucht zu erkennen. Taco Dibitz weiß, dass eine Auffrischung der Sammlungspräsentation dem Rijksmuseum gut tut. Besonders jetzt, nachdem die spanischen Architekten Antonio Cruz und Antonio Ortiz die aufwendige Renovierung des Gebäudes beendet haben, ist der Schritt bestens nachvollziehbar. Trotzdem stieß Dibitz Konzept bei vielen niederländischen Kunsthistorikern und Kuratoren auf Widerspruch. Denn er präsentiert Kunstwerke und kunstgewerbliche Objekte nicht getrennt, sondern zusammen in einem Raum.
In the old museum we used to show all the different art forms in separate galleries.
Früher waren die verschiedenen Kunstgattungen in getrennten Galerieräumen untergebracht. In einer Galerie für Gemälde, für Silberhandwerk, für Bildhauerei, für Möbel. Dieses Schema wiederholt sich in jeder Epoche. Es beginnt im Mittelalter und setzt sich fort bis ins 19. Jahrhundert. Im neuen Museum möchten wir dem Besucher ein Gefühl für Zeit und Schönheit vermitteln. Deswegen vereinigen wir die verschiedenen Gattungen und präsentieren sie chronologisch. Wenn Sie beispielsweise in den Saal mit den Gemälden des jungen Rembrandt gehen, dann erkennen Sie großartiges Silberhandwerk, das einer seiner Freunde herstellte. Oder Sie stoßen auf ein schönes Schränkchen, das von einem der besten niederländischen Möbelhersteller gemacht wurde. Auch er war ein Freund Rembrandts. Auf diese Weise entdecken Sie ein ganzes Jahrhundert.
Zwar wurden die weltberühmten Meisterwerke aus Hollands goldenem Zeitalter, die Gemälde eines Rembrandt, Franz Hals, Jan Vermeer, Jakob Reusdahl oder Pieter de Hoogh, vereint in der Ehrengalerie präsentiert. Doch das bleibt die Ausnahme. Die Kunstproduktion aus den verschiedenen Jahrhunderten wird in einem sehr weiten Panorama vorgestellt, mit Gemälden und Möbeln, Skulpturen und Memorabilia. Beispielsweise findet sich in der Zeit des Van der Siecle auch eine Fotodokumentation über die Errichtung einer Eisenbahnbrücke oder artistischer Plenärfotos einer Künstlergruppe, die seinerzeit, als man fast ausschließlich Studiofotos machte, ungewohnt spontan und unverkrampft anmuteten.
Das Publikum schaut sich heute gerne Fotos, Filme und allerlei flache Bilder an. Die Museen für angewandte Kunst haben zwar oft schöne kunsthandwerkliche Objekte, aber keine Besucher. Denn die Leute sind nicht gewohnt, sich derartige Kunst anzuschauen. Das ist wirklich ein Problem. Stattdessen führen wir verschiedene Gattungen zusammen. Dann nämlich kann es vorkommen, dass sich jemand die Gemälde anschaut und erstaunt sagt, was für ein schönes Silberobjekt, was ist das? Also fühlt er sich von den Objets d'art ebenfalls angezogen.
Objets d'art as well.
Diese Zusammenstellung künstlerischer Objekte dürfte bei vielen Besuchern einen Kulturschock auslösen. Eine derart krasse Gleichsetzung von niederer und hoher Kunst ist seit der Gründerzeit aus der Mode gekommen. Hört man Dibitz Erklärungen aufmerksam zu, dann wird klar, dass man im Rijksmuseum versucht hat, neue Wege zu erkunden. In vielen Fällen gelang das sehr überzeugend, weil die Gemälde und kunsthandwerklichen Gegenstände keineswegs unterschiedslos ausgestellt werden. Die betont formale Gruppierung der unterschiedlichen Objekte und die Verwendung transparenter Vitrinen ist zweifellos eine klar moderne Präsentationsweise. Unverkennbare Schwächen tun sich aber auf, wenn man überrascht Goyas Porträt des Don Ramon Satué in lockerer Pose erblickt und dann verblüfft feststellt, dass dieses Meisterwerk des Spaniers eingezwängt wurde von einer Marmorbüste und einem goldenen, von Jungfrauen gestützten Spiegel. Da ist der kunsthandwerkliche Prunk dann doch zu viel und stellt die Kunst in den Schatten. Dann fühlt man sich zurückversetzt in die Zeit von Londons Crystal Palace und William Morris Art and Crafts Movement, in die Zeit der Weimarer Kunstgewerbeschule und der Wiener Werkstätten. Oder naheliegender, in die Zeit eines Pierre Kuipers. Taco Dibitz widerspricht. Von diesem antiquierten Präsentationsstil habe er sich doch deutlich abgegrenzt.
In the 19th century, at the time of Pierre Kuipers, there was a trend to mix all the media in one room.
Im 19. Jahrhundert, in der Zeit von Pierre Kuipers, herrschte der Trend vor, sämtliche Kunstgattungen in einen Raum zu stellen. Man empfand das als Gesamtkunstwerk. Jeder ausgestellte Gegenstand war Kunst. Im Rijksmuseum dagegen haben wir für diese Gegenstände sehr zeitgemäße Vitrinen gewählt. Man nimmt sie kaum wahr. Sie sind nahezu transparent. Wenn wir die Objekte voneinander trennen, kann man sie am besten wahrnehmen. Uns geht es also nicht darum, einen Raum mit allem Möglichen vollzustellen. Das war die Vorgehensweise von Kuipers. Wir machen das Gegenteil. Wir wollen, dass uns die Objekte ganz individuell ansprechen.
Conform to one artistic scheme, and we do the opposite. We let the objects speak individually.
Das Kuratorenteam des Rijksmuseums und die beiden spanischen Architekten Antonio Cruz und Antonio Ortiz gingen selbstverständlich getrennte Wege. Die Architekten hatten die Galerieräume renoviert, die später von den Kuratoren bespielt wurden. Und dennoch ließen sich beide, Kuratoren und Architekten, vom Geist eines Pierre Kuipers inspirieren, ohne dabei die Lust zu verleugnen, auch einmal unbetretenen Pfaden zu folgen. Taco Dibitz resümiert das Motto für die Museumsrenovierung, auf das man sich zusammen mit den Architekten verständigte.
Unsere Renovierungsdevise war, auf den Entwurf von Kuipers zurückgehen, sich dem Gebäude annähern, nicht es bekämpfen.
Die spanischen Architekten Cruz und Ortiz haben sich das Motto »Vorwärts mit Kuipers« auf die Fahnen geschrieben. Sie ließen sich davon leiten, das Rijksmuseum in seiner historischen Gestalt zu restaurieren und gleichzeitig als modernes Museum fürs 21. Jahrhundert zu etablieren. Das ist ein schlüssiges Konzept, das sie erfolgreich umsetzten. Heute ist Antonio Ortiz erleichtert, die 10-jährige Prozedur hinter sich zu haben. Er erzählt, die ersten 5 Jahre sei sein Kollege Antonio Cruz ständig nach Amsterdam geflogen, danach habe man sich abgewechselt. Das neue Rijksmuseum steht kurz vor seiner Neueröffnung. Ab Samstag ist das Museum wieder für alle geöffnet. Noch wird an einigen Ecken emsig gewerkelt, die letzten Dekorationen ausgeführt, die restlichen Bilder aufgehängt. Antonio Ortiz hat allen Grund, sich im Gespräch zufrieden zu zeigen. Denn die Eingangshalle erstrahlt, nachdem Ornamente und Oberlicht von der weißen Farbschicht endlich freigelegt worden sind, in neuem Glanz. Ortiz meint, auch die großzügige Raumorganisation in den Galerietrakten entspricht deutlich besser den heutigen Museumserfordernissen. Und er ist fest davon überzeugt, fürs Rijksmuseum ist eine neue Ära angebrochen.
Die Ausstellungsräume sind größer und besser geworden. Das bedeutet, für die Kunstwerke aus der Sammlung gibt es jetzt wesentlich mehr Platz. Trotzdem reduziert sich die Zahl der ausgestellten Werke. Ein größerer Teil verbleibt also im Depot. Das alles kommt dem Besucher der Ausstellung deutlich zugute.
Jetzt erstrahlen die 80 Galerieräume mit den dekorierten Gängen wieder in alter Pracht. 8000 Kunstwerke werden ab dem nächsten Wochenende zu besichtigen sein. Taco Dibitz meint, less is more, und verweist darauf, dass über 900.000 in den Archiven schlummern. So kann sich der Besucher besser auf die Highlights der Weltkunst konzentrieren, deren Bandbreite vom vorchristlichen China bis zur westlichen Moderne des 20. Jahrhunderts reicht. Mit Schrecken denken viele Besucher daran zurück, dass sie in den letzten 10 Jahren in den Philipsflügel ausweichen mussten, wo man sie mit der Schau die Meisterwerke vertrösten wollte. In 6 Sälen hing dieser Tage noch dicht gedrängt eine niederschmetternde Ansammlung von Meisterwerken. Die weltbekannten Gemälde von Rembrandt, Vermeer oder Franz Hals konnten allenfalls aus der dritten oder fünften Reihe betrachtet werden. Die Zeit der Beschränkungen, die Zeit der Notausstellungen ist jetzt endgültig vorbei. Wer das großzügige Atrium durch die neuen Haupteingänge betritt, bemerkt sofort, dieses Gebäude atmet. Das war es, was Antonio Ortiz erreichen wollte.
Zuallererst ging es uns darum, das Gebäude so gut wie möglich in den ursprünglichen Zustand zurückzuversetzen. Die Räume wurden nämlich im Verlauf des letzten Jahrhunderts immer wieder unterteilt. Schließlich stellte man die Innenhöfe zu, um weitere Ausstellungsflächen zu bekommen. Die Folge war, das Museum wurde total labyrinthisch. Dagegen war unser Ziel, versuchen wir, den Ursprungszustand wiederherzustellen.
Axel Rüger, Direktor des benachbarten Van Gogh-Museums, ist von dem frisch renovierten Rijksmuseum begeistert.
Es ist grundsätzlich mal so, dass ja die großen Innenhöfe, die das Rijksmuseum im ursprünglichen Konzept hatte, im Laufe der Jahre zugebaut waren mit allen möglichen Extra-Galerien und Extra-Räumlichkeiten. Und das ist nun alles wieder entfernt worden. Dadurch ist das Gebäude auch übersichtlicher geworden, viel zugänglicher. Dadurch entsteht auch eine neue Eingangssituation im Gebäude, die nicht historisch ist, sondern die jetzt eine moderne Hinzufügung ist. Natürlich sieht alles frischer aus. Es ist natürlich auch immer einem gewissen Zeitgeschmack unterworfen. Wir sehen jetzt in vielen Häusern, auch in anderen Ländern, dass man sich zurückbesinnt auf die originalen Strukturen, auch auf originale Wandbemalungen. Ich meine, das Gebäude des Rijksmuseums aus dem 19. Jahrhundert hat stark viktorianisch geprägte Innendekorationen, die jetzt auch alle in vollem Glanz wiederhergestellt sind. Aber das war natürlich in den 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts eher so, dass man das gerne weiß übermalt hat. Und das ist nun alles jetzt wieder zurückgebracht, aber dadurch ein wirklich glanzvolles neues Erlebnis.
Axel Rüger setzt sich für behutsame Renovierungen ein, die darauf abzielen, die ursprüngliche Bausubstanz wiederherzustellen. Als Beispiel führt er das Bode-Museum auf der Berliner Museumsinsel an. Auch hier habe man versucht, die anfänglichen Wandbemalungen zu restaurieren. Dieser Maxime folgte in den letzten Jahren auch das Dedelijk-Museum, das neben dem Rijksmuseum und dem Van Gogh-Museum das dritte große Kunstzentrum auf dem Amsterdamer Museumsplatz ist. Auch dort wurde in den letzten Jahren renoviert. Nachdem der Architekt Mels Kraul mit Restaurierung und Erweiterung des Dedelijk beauftragt worden war, erinnerte er sich daran, dass Nachkriegsdirektor Willem Sandberg sämtliche Wände weiß streichen ließ. Sandberg war ein begeisterter Anhänger des Dessauer Bauhauses und seine White Cube wurde zum internationalen Aushängeschild des Dedelijk. Erst die nachfolgenden Direktoren ignorierten das Erkennungszeichen und ließen die Wände übermalen. Mels Kraul erklärt, wie man im Rijksmuseum und im Stedelijk vorging.
The main thing that is the same with this museum and the Rijksmuseum is that there's a big part of the program is restoration.
Sowohl im Rijksmuseum als auch im Stedelijk gingen wir davon aus, die historische Substanz der Gebäude zu restaurieren. Das ist der gemeinsame Ansatz. Allerdings wollten wir im Stedelijk die weißen Wände, die das Museum in der Anfangszeit berühmt machten, wiederherstellen. Dagegen waren es im Rijksmuseum die Dekorationen, die restauriert worden sind.
Während Mels Kraul die Nachkriegsmoderne eines Willem Sandberg wieder aufleben ließ, orientierten sich die beiden andalusischen Architekten Antonio Gruz und Antonio Ortiz an der historistischen Epoche von Pierre Cuypers. Es wurde ihnen klar, dass Cuypers anfangs quer zum niederländischen Nationalgefühl stand. Stammte er doch aus dem limburgischen Roermond, wo der deutsche und katholische Einfluss noch heute außerordentlich stark ist. Das schadete Cuypers aber keineswegs, und so gelang es ihm, zu einem der einflussreichsten Architekten der Gründerzeit zu werden. Vom legendären Franzosen Eugène Violette-le-Duc ließ er sich in die junge Disziplin der Denkmalpflege einweisen, restaurierte die Ostgruppe des Mainzer Doms und wurde zu einem anerkannten Kirchenbaumeister. Seine stilistischen Vorbilder waren die französische und niederländische Gotik. Doch ausgerechnet seine beiden wichtigsten Bauwerke, das Rijksmuseum und der Hauptbahnhof in Amsterdam, fallen aus der Reihe. Beide waren staatliche Auftragswerke, außerdem weisen sie unverkennbar Stilelemente der niederländischen Renaissance auf. Als sich der junge Pierre Cuypers 1863 an dem Wettbewerb fürs neue Nationalmuseum beteiligte, besaß er in Roermond bereits eine florierende Werkstatt mit 84 Mitarbeitern, die Skulpturen, Altäre und Kirchenmobiliar herstellten. Kolpers war es gewohnt, für seine begüterten Auftraggeber nicht nur die architektonischen Pläne, sondern auch Mobiliar, Essbesteck und die Bedienstetenuniformen zu entwerfen. Diese Erfahrung kam ihm zugute, als er endlich im Oktober 1876 den prestigeträchtigen Museumswettbewerb für sich entscheiden konnte. In Amsterdam dachte man damals an eine andere architektonische Großtat, der man gerne nacheifern wollte. Denn damals stand gerade der Kölner Dom, ein herausragendes Nationalsymbol nach der 1871 erfolgten Gründung des Deutschen Reiches, vor der lang ersehnten Fertigstellung. Als 1880 die Bauarbeiten am Kölner Dom beendet worden waren, stellte das einen einzigartigen Erfolg für die Dombauhütte dar, der im folgenden Jahrhundert nicht hätte wiederholt werden können. Und als 1885 das Amsterdamer Nationalmuseum eröffnet worden war, grenzte die Architektur an eine ähnlich baukünstlerische Meisterleistung. Zwar ist der Deutsche Dom ein sakrales und das Niederländische Museum ein säkulares Gesamtkunstwerk, aber beides Mal waren am Bau die wichtigsten Bildhauer, Maler und Glasgestalter ihrer Zeit beteiligt. Der Architekt Antonio Ortiz kommt wieder auf Pierre Kuipers zu sprechen. Der Spanier bewundert die einzigartig hohen Galerieräume, deren opulente Wandgemälde und Dekorationen später weiß übermalt wurden. Das war ihm ein Dorn im Auge.
Nachdem wir den Wettbewerb gewonnen hatten, kam ein findiger PR-Mann auf den Spruch »Vorwärts mit Kuipers«. Das überzeugte mich. Uns kam es darauf an, zu Kuipers zurückzukehren. Das ist unser Ausgangspunkt. Zurück zur ursprünglichen Gebäudestruktur, diese Vorzüge nutzen und verstärken. Dennoch wollten wir etwas Neues schaffen, dem Gebäude ein zweites Leben geben.
Gruß und Ortiz, die an der ETH Zürich und Lausanne, aber auch an den Universitäten Cornell und Columbia lehrten, waren 10 Jahre mit den Renovierungsarbeiten beschäftigt. Dagegen errichtete Pierre Kuipers im 19. Jahrhundert das Rijksmuseum in nur 9 Jahren. Wer sich auf der Website des Sevillaner Architekturbüros die historischen Fotos des Museums anschaut, ist verblüfft von der Ausstrahlung, die das Gebäude einst hatte. Die öffentliche Museumspassage wurde seinerzeit nach dem Vorbild der berühmten Passagen in Paris und Mailand gestaltet. Sie besaß einen beidseitigen Arkadengang und den gotischen Kathedralen abgeschaut, ein majestätisches Tonnengewölbe, dessen Last von Rundsäulen aufgefangen wurde. Von Rundsäulen, die mit korinthischen Kapitellen bekrönt wurden. Nicht zu vergessen die Bogenfenster des Museums, die mit Glasmosaiken verziert und durch schmiedeeisernen Dekorationen eingefasst waren. Diese Pracht ist verloren. Das ist bedauerlich, aber den spanischen Architekten gelang es, zumindest eine Ahnung von diesem Glanz zu vermitteln. Durch ihr Motto »Vorwärts mit Kuipers« näherten sie sich, so gut wie es heutige Mittel erlauben, dem ursprünglichen Zustand an. Das zeigt sich auch an der großartigen zweigeschossigen Bibliothek, die über mehrere Galerien verfügt. Heute ist sie wieder, originalgetreu restauriert, als wahrhaftes Kleinod innerhalb des riesigen Museums zu bewundern. Aber Gruß und Ortiz haben nicht nur renoviert, sie haben das Rijksmuseum auch modernisiert. Nach der Devise:
Etwas Neues schaffen, dem Gebäude ein zweites Leben geben.
Das Neue bezeugen besonders die beiden modernen Anbauten, der gezackte Personaleingang und der Pavillon für die umfangreiche asiatische Sammlung. Eine zweigeschossige Erweiterung mit unregelmäßigem Grundriss und schräg stehenden Wänden. Doch vor allem fasziniert das neue, großzügig gestaltete Atrium.
El pasaje central interrumpía el museo radicalmente. Las dos plantas inferiores quedaban interrumpidas.
Die öffentliche Passage hatte das Museum radikal auseinandergeschnitten. Damals gab es zwischen den beiden unteren Ebenen keinerlei Verbindung. Doch jetzt haben wir diese Verbindung hergestellt, was sich als sehr vorteilhaft erwiesen hat. Der Eingangsbereich ist jetzt eine große, durchgehende Halle. Hier können sich die Besucher aufhalten, ohne eine Eintrittskarte kaufen zu müssen. Für Amsterdam ist das ein riesiger Fortschritt.
Dieser Fortschritt sollte ursprünglich noch deutlicher ausfallen. Doch die spanischen Architekten erreichten, wie Antonio Ortiz offen zugibt, nur die zweitbeste Lösung.
Momentan haben wir die zweitbeste Lösung. Trotzdem sind wir zufrieden. Wir denken nicht an die verlorenen, sondern an die gewonnenen Schlachten. Mit der erreichten Lösung können wir gut leben.
Was war passiert? Guth und Ortiz entwarfen anfangs eine noch großzügigere Eingangshalle, die sich klarer zum Außenraum geöffnet hätte. Doch die Spanier hatten nicht mit der Hartnäckigkeit von Amsterdams Radfahrern gerechnet, die den Fortbestand der Museumspassage gefährdet sahen. Und so hielten politische und juristische Querelen die Architekten und Museumsleute jahrelang in Atem. Das ist der Preis der holländischen Diskussionskultur, die Antonio Ortiz dennoch beeindruckt hat.
Nach 2 Jahren mussten wir unseren Entwurf aufgeben und nach einer anderen Lösung suchen. Das bedeutete für uns, dass wir ganz neu an das Problem herangehen mussten. Es galt, den Eingangsbereich völlig anders zu entwerfen, die Zugänge neu zu regeln.
Zweifellos gehört das Atrium heute zu den attraktivsten öffentlichen Räumen der holländischen Hauptstadt. Dem stimmt Antonio Ortiz, trotz aller Erfahrung, sichtlich zufrieden zu. Besonders gern spricht er von den Chandeliers. Die Blicke richten sich hinauf zu den luftigen, quaderförmigen Gebilden aus Holz- und Metallelementen, die vom wunderbar gewölbten Glasdach herabhängen. Ortiz meint, sie würden Raumgefühl und Akustik verbessern. Aber die Chandeliers gehören einfach zum Markenzeichen des Atriums. Der öffentliche Raum gehört seit Jahren zu den größten Herausforderungen holländischer Städte. Das zeigt sich nicht nur am Rijksmuseum, auch andere Amsterdamer Kulturzentren haben sich neue Strategien ausgedacht, um mehr Publikum anzuziehen. Man möchte das Museum zu einem wirklich öffentlichen Ort machen. Dabei geht es nicht nur um kommerziellen, sondern um kulturellen Mehrwert. Angesprochen werden nicht nur eingefleischte Kunstenthusiasten und Bildungsbürger. Angestrebt werden Orte der Begegnung auch für bildungsfremde Bürger. Seit dem letzten Jahr haben 2 wichtige Museen damit begonnen, sich dem Wandel durch Öffnung zu verschreiben. Den ersten Schritt machte das EI, das neue Amsterdamer Filmmuseum an den Ufern des Flusses EI. Wer die Arena, das allgemein zugängliche Foyer, betritt, genießt einen unvergleichlichen Blick über die Flusslandschaft bis hinüber zu Pierre Kuipers Hauptbahnhof. Martin Jost vom Wiener Architekturbüro De Lugan Meissel ist fest vom kulturellen Mehrwert der Arena überzeugt.
Die Arena ist der zentrale Raum des Gebäudes, dient eigentlich als Balance zu den Kinosälen, sodass ich eigentlich, wenn ich einen Film gesehen habe, nicht das Gebäude am Hinterausgang verlasse, sondern wirklich einen Raum habe, der mich auffängt. Ich habe die Möglichkeit dazu, in der Arena auf die Stadt zu schauen und einen Raum zu schaffen, in dem ich reflektieren kann, in dem ich meinen Platz finde, in dem ich mich bewegen kann. Das waren also die zentralen Gedanken zur Arena, einen realen Kommunikationsraum zu schaffen.
Der Trend nach mehr öffentlichem Raum, der in den Niederlanden bereits seit mehreren Jahren anhält, hat auch zu Erfolgen auf Amsterdams Museumplein geführt. Mels Grauel, Architekt des Stedelijk-Erweiterungsbaus, erklärt, wie er es schaffte, den öffentlichen Museumsplatz ins neu gestaltete Museum hineinzuholen.
By putting part of the program underground and lifting the rest, the open space of the museum square is enlarged.
Einen Großteil der Ausstellung verlegten wir unterirdisch. Damit erreichten wir, dass der öffentliche Raum, der jetzt Teil des neuen Gebäudes ist, vergrößert wurde. Den Eingangsbereich gestalteten wir, als würde er zum Museumplein gehören. Innen und außen sind lediglich durch eine Glasfassade voneinander getrennt. Ich hoffe, dieser einfache Übergang, den man kaum wahrnimmt, erleichtert es, dass hier ein sehr öffentlicher Raum entsteht. Genau das wollten wir erreichen.
Axel Rüger, Direktor des Van Gogh Museums, setzt auf die Synergien, die sich nach der Neueröffnung der 3 Kunstzentren auf dem Museumplein ergeben werden. Das erhofft er zumindest. Rüger scheut nicht einen verwegenen Seitenblick auf die grandiose Berliner Museumsinsel.
Wir haben eben eine sehr besondere Situation mit dem Rijksmuseum, dem Van Gogh Museum und dem Stedelijk Museum, alle sozusagen nebeneinander, wo man wirklich die Kunstgeschichte von dem frühen Mittelalter bis zum heutigen Tage verfolgen kann, mit 3 wirklich prominenten Institutionen, die 2 Minuten voneinander entfernt liegen. Also insofern eine unglaubliche Konzentration am Museum Plein. Dazu kommt dann auch noch eins der besten Konzerthäuser der Welt, nämlich das Konzertgebäude, was auch noch nebenan liegt. Also insofern eine besondere, ja geradezu außergewöhnliche Konzentration von wirklich hochgradigen Museen mit auch wirklich großer internationaler Ausstrahlung.
Das Van Gogh Museum war bislang nicht zum Museumsplatz ausgerichtet. Der Erweiterungsbau des Japaners Kisho Kurokawa, ein amöbenhaftes Gebilde, wirkt wie ein abweisender, in sich abgeschlossener Baukörper. Das soll sich jetzt ändern. Denn auch das Van Gogh-Museum plant, den Haupteingang von der Straßenseite zum Museumsplatz zu verlegen. Das schafft unerwartete Möglichkeiten für künstlerische Aktivitäten, meint zumindest Architekt Mels Krauel.
Wenn die Fußballmannschaft von Ajax Amsterdam die Meisterschaft errang, wurde hier gefeiert. Auch am Königinnendach gab es hier immer eine große Feier. Ich wünschte mir, dass sich der Platz künftig kulturell ausrichtet. Ich bin mir sicher, die drei Museumsdirektoren werden ein gemeinsames Programm für den öffentlichen Raum erstellen. Dazu gibt es bereits Pläne. Der Akzent wird deutlich mehr auf der Kultur liegen.
Derweil entwickelt Axel Rüger schon einmal Visionen für die künftige Einbeziehung des Museumplan. Sie zielen auf ein Museum, das in den öffentlichen Raum hineinwirkt und schließlich auf ein städtisches Umfeld, das zum Teil musealer Aktivitäten wird. Das wäre wirklich eine verheißungsvolle Synergie.
Wir werden sicherlich den Museumplein als Ort und als Namen weiter etablieren und dann kann ich mir gut vorstellen, dass es mindestens eine jährliche Aktion gibt. Sie wissen vielleicht, dass die Serpentine Gallery in London im Hyde Park jedes Jahr einen Architektenpavillon hat, der zeitweilig ist. Es könnte eine größere Installation auf dem Museumplein sein, es könnte aber auch ein Festival sein. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir in ein paar Jahren eine feste Programmierung haben, die den Museumplein auch gesondert profiliert.
Die Zukunft des neuen Museumplein in Amsterdam hat begonnen. Sie hörten eine Reflexesendung von Klaus Englert zur Neueröffnung des renovierten Rijksmuseums. Ab Samstag ist es nach 10 Jahren wieder für die Öffentlichkeit zugänglich.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.